Eine Zeit der Erwartung. Für viele eine Zeit von Belastung und Depression. Warum? Weil viele Gefühle mitschwingen, viele Erinnerungen. Und man denkt zurück an seine Kindheit und findet das nicht, was man sich erhofft im Leben. Die Ärzte und Psychologen wissen, dass Adventszeit nicht für alle eine Freudenzeit ist. Und dass gerade in der Adventszeit viele Menschen in tiefe Nöte kommen. Und wir haben eine wunderbare Botschaft, die wir heute schon mal gehört haben. Was ist Advent? Gott kommt zu uns. Gott kommt zum Menschen. Das ist Advent. Das Wissen darum. Und ich möchte mit uns heute einen Text betrachten, der eigentlich das ganze Geschehen schildert. Und zwar im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Sie klingen bekannt in unseren Ohren. Und sie sind es ja auch. Denn es heißt da, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die erste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jeder Mann ging, dass er sich schätzen ließ, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und legte und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatte sonst keinen Raum in der Herberge gefunden. Gott kommt zu uns. Und wir werden als erstes sehen, wie sein Kommen vorbereitet wird. Und als zweites werden wir uns nochmal ganz speziell seinem Kommen widmen. Augustus, der hier erwähnt wird, der Kaiser Augustus, wurde geboren am 23. September 63 vor Christus. Und gestorben ist er im Jahre 14 nach Christus, im Alter von 76 Jahren. Und er ist wohl einer der bedeutendsten Kaiser des Römischen Reiches überhaupt. 31 vor Christus, als 32-jähriger Mann, wurde Augustus Kaiser in Rom. Und 4 Jahre später erhielt er vom römischen Senat den Ehrentitel Augustus. Der Erhabene heißt das übersetzt. 45 Jahre regierte er, was für einen römischen Kaiser ja ziemlich lang ist, wenn man weiß, wie viele das vergiftet und umgebracht wurden. Im Laufe seiner Regierung erhielt er auch den Titel Pontifex Maximus, das heißt, er wurde damit der Oberste der Priester. Und ihm selbst wurde während seiner Lebzeiten göttliche Verehrung zuteil. Auch für ihn wurde geopfert. Ein Titel, den ihn besonders freute und den er unter Tränen entgegennahm von seinem Senat, war Vater des Vaterlandes. Und da war er sehr gerührt und es ist auch rührend beschrieben, wie er diesen Titel entgegengenommen hatte. Und dieser große Kaiser des Römischen Reiches berief nun eine Volkszählung ein, deren 3 er während seines Lebens veranlasste. Und vermutlich handelt es sich hier um die erste Schätzung, als Quirinius Statthalter von Syrien war, denn Syrien, von Syrien aus wurde das Gebiet in Palästina verwaltet. Jedermann leistete dieser Aufforderung Folge und reiste in seine Stadt, in seinen Bürgerort. Und gegen den Befehl des Kaisers zu verstoßen, war damals sehr gefährlich. Er war schließlich der Herr der damalig bekannten Welt. Und wer sich gegen seinen Befehl stellte, beging Majestätsbeleidigung, das hieß gleichzeitig die Todesstrafe. Wer wollte sich gegen diesen Herrscher auflehnen, dem sogar göttliche Verehrung zukam? Die Karriere des Augustus kann man eigentlich bestaunen und bewundern. Er war ein sehr religiöser Mann und an vielen Orten wurde den Göttern Opfer dargereicht, um seine Gesundheit zu erhalten. Aber mag Augustus noch so ein großer Kaiser gewesen sein, noch so ein mächtiger Herrscher, konnte er der Hand Gottes nicht entfliehen. Er hat nicht allein geherrscht, wie er gemeint hatte. Augustus diente Gott, ohne es zu wissen. Sein Befehl, das Volk schätzen zu lassen, führte dazu, dass Maria und Josef nach Bethlehem reisten und reisen mussten, damit die Voraussage Gottes in Erfüllung kommt, wo es heißt im Propheten Micha, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Natürlich hätte Gott andere Möglichkeiten gehabt, Maria und Josef für diese Geburt Jesu nach Bethlehem zu bringen. Er hätte den Engel Gabriel anweisen können, dass er der Maria sagt und dem Josef, sie sollen es nach Bethlehem ziehen. Aber Gott kann es sich leisten, eine ganze Welt in Bewegung zu bringen. Eine ganze Volkszählung einberufen zu lassen, dass sein Sohn dort zur Welt kommt, wo er es will, in Bethlehem. Nur schon diese Tatsache muss uns eigentlich tief berühren. Dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, einen mächtigen Kaiser benutzt oder einsetzt, um seine Verheißung, sein Versprechen zu erfüllen. Was geschehen ist an Weihnachten, ist nicht im Geheimen geschehen, in aller Öffentlichkeit. Und es ist unverkennbar, Maria und Josef hätten keine Chance gehabt, irgendwo anders hinzugehen. Sie wären des Todes gewesen. Sie mussten nach Bethlehem. Das ist doch eine Perfektion Gottes Sondergleichen. Er sorgt dafür, dass das, was er sagt, eintrifft. Und eine ganze Welt wird in Bewegung gebracht. Der Kaiser Augustus ruft eine Volkszählung ein und meint, sich damit einen Namen zu machen. Und er merkt gar nicht, dass er im Dienste des Schöpfers des Himmels und der Erde steht. Dies zeigt, dass Gott die Weltgeschichte nicht entgleiten kann. Gott ist Herr über allem Geschehen. So wie Daniel in seinem Buche deutlich macht, wenn er sagt, er, Gott, ändert Zeit und Stund. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Denn bei ihm ist lauter Licht. In unserer Welt geht es auf und ab, drunter und drüber. Wir selber stehen in einer Situation, wo wir auch nicht wissen, wohin läuft das eigentlich? Wie wird sich die Wirtschaft entwickeln? Werden wir unsere Arbeit behalten können? Werden wir ohne Krieg durchkommen? Wird die Schweiz so behütet bleiben? Oder verschieben sich die Grenzen je länger, je mehr, dass Völker gegen Völker kämpfen? Und wird es uns da nicht manchmal fast unheimlich? Alles gerät ins Rollen. Was früher noch klar war, wird auf einmal in Frage gestellt. Man kann gar nicht abschätzen, was auf uns zukommen wird. Aber als Christen haben wir allen Grund, gelassen zu bleiben. Denn wie zur Zeit des Kaisers Augustus, so hält Gott diese Weltgeschichte in seinen Händen. Er wird zum Ziel kommen und wir werden einmal darüber staunen, wie er alles gemacht hat. Wir haben allen Grund, diesem Herrn zu vertrauen, egal was auf uns zukommt. Er hat das Regiment in seinen Händen. Er wird die Welt zum Ziel führen, er hat die Welt nicht aus seiner Hand verloren. Er ist Regierer. Und er wird regieren bis ans Ende. Und er wird heute wie früher Könige ab- und einsetzen. Und als Christen dürfen wir darin geborgen sein und wissen, Gott macht es richtig. Auch wenn wir eine Leidenszeit durchzustehen haben, sei es gerade auch wegen wirtschaftlichen Umständen, Gott macht es richtig. Gott kommt zum Ziel. Und das, was er uns versprochen hat, wird er durchführen und wird eintreffen. Jesus wird kommen und die, die an ihn glauben, zu sich holen. Als zweitens, er kommt. Auch Maria und Josef fügen sich natürlich diesem Befehl des Kaisers. Sie nehmen den beschwerlichen Weg auf sich. Es waren 5 Tagesmärsche, etwa 170 Kilometer von Nazareth nach Bethlehem. Dies entspricht einer Strecke von Zürich nach Arosa oder Beatenberg, Bellinzona, Davos, Fribourg, Neuenburg. Sie können selber auf der Schweizer Karte einen Kreis ziehen. Sie müssen sich vorstellen, eine hochschwangere Frau muss 170 Kilometer sich verlegen, um dieser Volkszählung, diesem Befehl zu folgen. Frauen können sich vielleicht vorstellen, wie beschwerlich eine solche Strecke in dieser Verfassung zu bewältigen ist. Nachdem sie nun in Bethlehem die Stadt Davids erreichte, gebar Maria ihren ersten Sohn. Bethlehem heißt übrigens übersetzt Brothausen. Beth heißt Haus, Lechem heißt Brot. Jesus wird in Brothausen geboren. Auch das finde ich eine wunderbare Sache. Jesus, der das Brot des Lebens ist, wird in Brothausen geboren. Gott hat alles wunderbar gefügt. Jesus, das Brot des Lebens, wird in Bethlehem, im Brothausen, geboren. Ganz im Stillen und in großer Schlichtheit. So beschreibt auch Lukas dieses Ereignis. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Also gar nichts Besonderes. Eine ganz normale Geburt, die sich äußerlich gesehen von keiner anderen unterscheidet. Man musste auch Jesus, den Sohn Gottes, in Windeln wickeln. Und auch er benötigte einen Platz zu ruhen. Und um noch zu erklären, warum Jesus in eine Futterkrippe gelegt wird und nicht in ein übliches Bettchen, sagt Lukas, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Warum es keinen Raum für sie gab, erfahren wir nicht. Ob es böser Wille der Menschen oder ob es einfach nicht anders möglich war, weil tatsächlich kein Platz da war. Warum Maria keinen Platz fand mit Josef und ihrem neugeborenen Sohn, scheint Lukas nicht besonders wichtig zu sein. Er sagt es uns zumindest nicht. Wichtig ist nur, dass dies für das Leben Jesu typisch war. Er fand keinen Platz. Schon bei seiner Geburt. Ein König, ein Herrscher, der Schöpfer des Himmels und der Erde kommt nicht in einem Palast zur Welt, sondern in einem Stall und wird in eine Krippe gelegt. Das ist kaum fassbar, sowas. Aber es ist typisch für das Leben Jesu. Bereits bei seiner Geburt hatte er keinen Raum gefunden und sein Leben zeigt, dass er im Volk Israel den Raum nicht gefunden hat, der ihm eigentlich zugestanden wäre. Johannes zeigt dies auch auf in seinem Johannesevangelium. In der Einleitung sagt er, Jesus, kam in sein Eigentum Israel, Volk Israel. und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er hatte keinen Platz. Und das ist eigentlich die Tragik von Weihnachten und die Tragik von Advent. Die Tragik des Lebens Jesu überhaupt. Er fand keinen Raum. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hast du Jesus aufgenommen? Hast du Platz gemacht für Jesus? Oder ist Advent für dich auch nur so eine schöne Zeit von Kerzenlicht, jeden Sonntag wieder eins mehr, vielleicht eine halbe Stunde um den Kranz sitzen und Lieder singen und sich freuen, wie wunderbar an der Krippe, die ja bei uns in der warmen Stube steht, wo nicht ein Esel dasteht, der seine Geschäfte auch erledigt. Ist doch alles so schön. Aber hat Jesus Platz bei dir? Hat er in deinem Herzen Raum gefunden? Oder betrachtest du nur die Adventszeit als eine schöne Zeit? Ist Weihnachten für dich ein Wiegenfest oder ein Freudenfest, weil Jesus in deinem Leben Raum bekommen hat? Oder ist es ein Fest, wo die Gefühle Hochkonjunktur haben? Wenn wir unser Weihnachtstreiben und Adventstreiben betrachten, so bestätigt sich doch, dass Jesus in unseren Tagen genauso wenig Platz finden würde wie damals. Dass wir genauso an ihm vorbeirennen würden wie damals. Im Johannesevangelium lesen wir, wie viel ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Hast du Jesus aufgenommen? Es nützt nichts, wenn wir uns über den Weihnachtsrummel stören und das schlimm finden. Das ist ja auch an sich schlimm, dass wir nur so in einem Rummel leben. Aber wenn du selber in deinem Herzen Jesus keinen Platz machst, dann reg dich nicht auf in den Weihnachtsrummel. Dann mach erstmal Platz in deinem Herzen. Jesus möchte dir ewiges Leben schenken. Jesus ist nicht gekommen, einfach nur, dass wir eine religiöse Figur hätten, um unsere religiösen Gefühle zu befriedigen. Jesus ist gekommen, um dich zu retten und ist am Kreuz gestorben, weil du ein Sünder bist und ohne, dass er dir vergibt, kein ewiges Leben hast. Du wärest verloren. Und deshalb die wunderbaren Aussagen, der Retter ist da. Der Retter ist da, der für unsere Sünde eine Lösung geschaffen hat, dass wir frei werden von der Sünde. Hast du Jesus aufgenommen? Und wenn nicht, möchte ich dich einladen. Dann ist Advent in deinem Leben. Wenn du sagst, ich will Jesus Platz machen, dann ist Advent. Und dann bin ich gerne bereit, das Evangelium zu erklären, und zu zeigen, wie wir zu Jesus kommen. Und wie Jesus in dein Herz kommt. Das Platz ist in deinem Herzen. Ist ganz einfach. Ein schlichtes Gebet. Aber aufrichtig muss es sein. Ich fasse zusammen. Gott kommt zu uns. Das ist eigentlich Advent. Und was mich immer wieder bewegt, ist, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und der Erde, es sich leisten kann, einen ganzen Erdball, ein ganzes Reich, das ganze römische Reich in Bewegung zu bringen, um seine Versprechen einzuhalten. So etwas können wir nur finden, wenn es wirklich einen Gott gibt und er gibt es, der die Welt erschaffen hat. Der kann sich sowas leisten. Wir müssen uns etwas zusammendichten. Aber Gott kann unverkennbar zeigen, diese Aussage, dieses Versprechen, das ich gemacht habe, trifft ein. Und genau auf die Zeit, wo Maria ihr Kind gebären soll, muss sie nach Bethlehem. Und sie musste dahin, weil der Messias dort zur Welt kommen musste, in Brothausen. Und dass das genau zusammenpasst, da kann nur Gott am Werk sein. Und Jesus fand in keiner Herberge Platz. Und wichtig ist gar nicht, ob die Menschen das als Bosheit taten oder nicht. Ich glaube nicht einmal. Aber es ist typisch für das Leben Jesu. Er findet keinen Platz und er hat nie Platz gefunden. Sein ganzes Leben lang war er verstoßen und wurde ans Kreuz geschlagen. Und an diesem Kreuz hat er für uns die Rettung geschaffen. Es ist fast unbegreiflich und auch anstößig für viele, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, dem alle Macht gegeben ist, so auf Erden kommt. Wir möchten doch lieber einen, der in Macht und Herrlichkeit kommt, wo alles erschaudert, wenn er erscheint. Das wird noch kommen, beim zweiten Mal, wenn Jesus kommt. Aber jetzt, so unscheinbar, so unbedeutend, so verletzlich. Und dies zu erklären, ist gar nicht so einfach. Aber eine kleine Geschichte kann uns zum Schluss das vielleicht noch etwas verbildlichen, was an Weihnachten geschehen ist. Sadhu Sundar Singh erzählt Folgendes. Ein König hatte einen Minister, einen sehr gebildeten Mann, der Christ wurde und seinen Glauben vor dem ganzen Volk bekannte. Er erklärte, dass er an den Heiland glaube, der in diese Welt gekommen ist, um sie zu erlösen von Schuld und Tod. Dem König war das unverständlich. Aber, sagt er, wenn ich will, dass etwas geschehen soll, er als König, dann gebiete ich meinem Diener und das genügt. Warum sollte der König aller Könige selbst in diese Welt kommen? Der König wollte den Minister wegen seiner Bekehrung zu Christus entlassen. Da er ihn aber sehr liebte, versprach er ihm Gnade, wenn er eine Antwort auf diese Frage wüsste. Warum? Dann Gott seinen Sohn schickt, wenn er nur befehlen könnte, wenn er König ist. Und dieser Minister sagt, gewähre mir 24 Stunden Majestät und ich will euch eine Antwort geben. Nun ließ dieser Minister einen geschickten Schnitzkünstler holen, trug ihm auf, eine Puppe anzufertigen und sie genau so zu kleiden wie das zweijährige Kind des Königs. Am folgenden Tag machte der König im Boot eine Spazierfahrt. Der Schnitzkünstler war angewiesen, sich am Ufer des Flusses zu halten und auf ein vereinbartes Zeichen die Puppe ins Wasser zu werfen. Der König sah die Puppe ins Wasser fallen, in der Meinung, es sei sein Kind, und sprang ins Wasser. Der Minister fragt ihn dann, warum er selbst sein Kind habe retten wollen, während doch ein Wort an seine Diener genügt hätte. Und der König sagt, es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste. Es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste. Und der Minister antwortete, so hat sich auch Gott nicht damit zufrieden gegeben, den Menschen nur eine Heilsbotschaft zu senden, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn selbst vom Himmel herabsteigen, um uns zu retten. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott, der selber ins Wasser springt, der zu uns Menschen kommt und sich demütigen lässt, der sich nicht zu schade ist, in einem Stall, in einer Krippe in diese Welt zu kommen, so verletzlich, der das auf sich nimmt, weil er uns liebt und weil er weiß, es gibt keinen anderen Weg, dass wir erlöst werden. Das ist Weihnachten. Das ist Advent. Das ist die Gnade und Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Und da können wir nur darüber staunen und tief dankbar werden. Danke, Herr, dass du so gnädig und barmherzig bist und selber ins Wasser springst, weil du uns liebst. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du ein Gott der Liebe bist. Du bist in diese Welt gekommen, verletzlich, verwundbar. Du hast es auf dich genommen, verschmäht zu werden, aus Liebe zu uns, die wir verloren sind. Und du hast für uns eine Erlösung geschaffen, am Kreuz auf Golgatha. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Du bist ein heiliger Gott. Du bist ein gerechter Gott. Du bist ein barmherziger Gott. Du bist gnädig. Und du kannst deine ganze Welt in Bewegung bringen. Denn du bist Herr über allen Herren und König über allen Königen. Und du setzt Könige ab und du setzt sie ein. Und du regierst schlussendlich die Welt. Und ich danke dir, dass wir in dir geborgen sind. Und ich rühme deinen heiligen Namen. Im Namen Jesu. Amen.